Test.
Für mich
also. Ich höre dich, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Eigentlich könnte ich ja noch frohes Neues sagen.
Genau so ist es, Jochen. Ich habe schon gedacht, was du feierst deine Sportfächerprüfung, die du wahrscheinlich gemacht hast jetzt im neuen Jahr. Nee.
Also wir müssen noch mal reinkommen in diese Folge. Direkt der wunde Punkt getroffen am Anfang des Jahres. Nochmal, 2025 steht vor der Tür, da habe ich meine Sportfischerprüfung und ich bin gut darauf vorbereitet, ich kenne alle Fische, ich kenne fast alle Fragen, mir kann nichts passieren, ich brauche nur noch einen Termin.
Ach so, ja, du hast online dich vorbereitet und wie gesagt, jetzt im Augenblick laufen wir viele Schulungen, weißt du, bloß hier, wir wohnen ja auf dem flachen Land, da weiß ich gar nicht, hast du dich mal informiert, hier in Breitscheid werden ja Prüfungen abgenommen, in Husum und Friedrichstadt werden Prüfungen abgenommen, also irgendwo wirst du einen Termin finden,
Jochen. Ich habe von Breitscheid gehört, dass die so hart sein sollen in der Abnahme, dass da jemand ein Prüfer ist, der mal genau drauf schaut.
Ja, das gebe ich dir recht. Also was die Durchfallquote im Schnitt ist relativ gering. Und in Breitscheid ist die, glaube ich, ist besonders hoch. Da ist wohl jemand, der das ganz genau nimmt. Weißt du, wie gesagt, man kann auch ein bisschen helfen. Also ich habe zu der Sportfächerprüfung auch ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Es ist ja in Ordnung, dass die Leute vernünftig ausgebildet werden und wissen, wie sie mit der Kreatur umgehen. Weißt du. Aber viele dieser Fragen, das sind eben Fragen wie generell, weißt du, werden immer mehr. Und die du in der Praxis wahrscheinlich nie brauchst, weißt du. Ich würde mir wünschen, ähnlich wie in Hamburg, weißt du, da ist diese Prüfung mehr praxisbezogen.
Ne? Da muss man die Angelrouten zusammenstecken und so. Und muss genau. Man in Schleswig-Holstein nicht machen.
Nein, und auch mal ein Fisch, weißt du, wie du ihn tötest und wie du ihn abstehst und schlachtest. Also es wäre sinnvoll, weißt du, wenn das einheitlich eine Prüfung gäbe für die gesamte Republik, nicht jedes Bundesland sein eigenes Ding macht und ähnliches. Aber wie gesagt, es ist eben die Alibi-Funktion, dass wir Naturschützer sind und angeln dürfen und da muss man eben eine eigene Prüfung ablegen und das ist eben diese Sportfächerprüfung zwingend notwendig, ne? Sonst kriegst du keinen Angelschein. Ne?
Also ich verspreche, dieses Jahr ist es soweit. Es geht nicht mehr so weiter, ich sehe es ja ein. Wie hast du denn den Jahreswechsel vertragen, beziehungsweise saßt du Silvester irgendwo am Wasser?
Nein, also Silvester ja noch am Altjahrestag habe ich noch mal geangelt. Also wir hatten hier bei uns zum Beispiel durch ständiges wechselndes Hochwasser, also richtiges Winterwetter, also nicht kalt, aber immer viel Regen, unheimlich viel Regen, weißt du, und ständiges Hochwasser. Auch ich bin gestern noch mal wieder angeln gewesen, weißt du, und ein paar Tage vorher war bei uns also absolutes Niedrigwasser, weil die also schon vorausschauend alles Wasser rauslassen. Und dann hat es wieder ein bisschen geregnet, dann hatten wir wieder einen normalen Wasserstand, weißt du, und ich hatte gestern auch nochmal, den Tag davor war ich Schneider, Jochen, das war so, hab den ganzen Nachmittag geangelt, weißt du, und hab nichts gefangen und war doch so ein bisschen gefrustet, weißt du, nicht nur, was ich über was fangen muss, aber das ist doch schöner, wenn du mal einen Fisch fängst, und dann bin ich gestern nochmal los gewesen, du, und dann hast du dich mal wieder diese These bewahrheitet von dem Beißfenster. Ich bin ans Wasser gegangen, da stand schon ein Kollege von mir, der da schon 2 Stunden geangelt hat, er nichts gefangen und hat dann noch 1 Stunde oder was, hat dann eingepackt. Und letztendlich blieben nur noch mein Freund Jörg Ovens und ich dran, weißt du, und dann war nichts. Und auf einmal rief Jörg, ich hab einen, ne? Zur gleichen Zeit hatte ich auch einen, nicht? Und wollte er den Fisch versorgen und wollte den nochmal messen, der nimmt an so einer, die haben da so einen internen Wettstreit, wer viel welche Fische fängt, und die musst du genau dokumentieren. Dazu musst du eine Messlatte haben, dein Namensschild dabei legen, Foto machen. Und dann musste er nochmal die Messlatte holen. In der Zwischenzeit kriegte ich noch wieder über 1 Meter Hecht, nicht? Und er kam dann gerade zur rechten Zeit, dass er mir beim Landen helfen konnte. Weißt, und dann haben wir natürlich ein bisschen rumgetüdelt mit den Fischen. Da hat er mal ein Foto gemacht und dies und das, weißt du. Und das war eben dieses Beißfenster. Guck mal, in kurzer Zeit haben wir beide unsere Fische gefangen. Danach war dann wieder eine ganze Zeit gar nichts. Ich kriegte dann auch noch einen untermaßigen Zander. Also ich war gestern so richtig glücklicher Angler, als ich gestern Abend nach Hause kam. Weißt du, bei mir gibt's heute Mittag frischen Zander. Meine Frau hat ja eine Freundin, die isst so gerne Fisch, weißt du, die hat sie natürlich wieder eingeladen, ne, habe ich nichts gegen, weißt du, die ist alleinstehend. Wenn es bei uns Fisch gibt, dann lenkt meine Frau die immer ein, dann isst die mit, weißt du, von daher ist das alles
vernünftig. Aber du kannst ja auch jemanden immer einladen, ja. Ne? Also das war, du kannst,
ja, ohne weiteres.
Warum musst deine Frau nur einladen?
Wir haben immer die Bude voll, also von daher, daran mangelt es nicht. Nein, also wie gesagt, und dann ist ja jetzt was so Messesaison, nicht? Also ich war gleich Anfang Januar, waren wir in Duisburg Und die Messe geht immer über 3 Tage.
Du wolltest nicht so viel fahren, hast du mir mal
gesagt. Naja, wie gesagt, was du, das sind immer. Du, ich sag, denk, es ist ja nicht nur, du triffst ja auf der Messe auch wieder Gleichgesinnte, du tauschst dich aus, weißt du. Und ich war jetzt da, 3 Tage geht die Messe in Duisburg und war, Jochen, ich habe immer gedacht, so Anfang Januar, die Leute haben alle kein Geld, weißt du, so. Weil man weiß es ja selbst, weißt du, ich habe dieses Jahr Stromrechnung nachzahlen, Wassergeld nachzahlen, das und das und das, was Autoversicherung, das trudelt ja alles im Januar rein. Nun, Freitag fängt die Messe eher ruhig an. Sondern war die Bude so brechend voll und die Leute haben gekauft, Jochen, also die Händler kriegten das Grinsen nicht aufs Gesicht, also war so eine erfolgreiche Messe. Sonntag auch nochmal super besucht, nicht? Also alle waren happy, die da waren. Ob der, also der Brillenputzzeug verkauft oder Schinken und Käse, was ja auf solchen Messen auch verkauft wird und die Angelgerätehändler. Und komischerweise, es ging auch viel hochwertiges Zeug, weißt du? Also die Leute haben mittlerweile erkannt, dass so Qualität, dass du da nur einmal kaufst, was so dieses Ganze, entweder ganz billig, was also sehr, ganz sehr preiswert, oder eben doch sehr hochwertig, nicht? Und das war also wie sehr, sehr erfolgreich. Dann habe ich meinen Freund Ovens, der hat ja in Husum angeladen, der mal unterstützt, da haben wir mal so einen Norwegen-Tag gemacht, was so, dass Leute kommen konnten, die sich ein bisschen vorbereiten wollen auf ihren nächsten
Norwegen-Urlaub. Und dann stehst du da im Laden und
hab die beraten. Hältst einen
Schnack?
Ja, genau. Und ich berate die dann und sag, was sie denn meines Erachtens. Viele kennen sich auch mit der Technik gar nicht aus. Also es war überraschend. Da kamen viele Truppen, die nach Norwegen fahren, weißt du, und einfach das Angeln von der Ostsee kennen, aber diese Norwegen in großen Tiefen einfach nicht wissen, wie man da vorgeht. Und der Kardinalfehler, den viele Neulinge in Norwegen machen, ist einfach, weißt du, dass sie zu stramm am Grund fischen. Ist immer händlerfreundlich, weißt du denn, wenn sie da was abreißen. Aber es ist vom Vorteil, wenn du da mal die höheren Wasserschichten, also nicht immer ständig am Grund fischst und so. Das habe ich denen erklärt. Oder wie man mit dem Schwarm fische. Naja, solche Dinge, weißt du, die die Norwegen-Angler interessieren dann. Ne?
Ich suche gleich auch noch mal eine Frage. Ich meine, ich hatte nämlich noch eine gekriegt zu Norwegen. Die meisten Fragen sind Urlaube in Norwegen. Das ist immer das Thema, was die Leute wissen wollen und was interessiert. Ich finde die Frage jetzt nicht, aber ich suche die gleich mal.
Das ist ja generell so.
Ach, hier habe ich sie. Erzähl.
Guck mal, wenn du jetzt gerne Meeresfisch isst und machst auch gerne mal ein bisschen eine Woche Urlaub machen, du hast schon nicht mehr viele Möglichkeiten. Ne? Guck mal, wir haben hier das absolute Dorsch-Fangverbot für die Ostsee. Ne? Du hast nur noch einen Flattfischbestand, was, und wenn du mal mit einem größeren Fisch angeln willst, und auch diese, es ist ja nicht nur das Angeln in Norwegen, diese atemberaubende Natur, was so diese Artenvielfalt, und es ist eben Urlaub, was, und eben oft ja auch mit Gleichgesinnten, das ist so in der Regel ja ein typischer Männerurlaub, dass 3 oder 4 Mann sich zusammen eine Hütte mieten, ein Boot mieten, und dann da eine Woche oder 8 Tage da ausgiebig fischen, was, und dann eben unter Kollegen da ihrem Hobby frönen.
André hat die Frage gestellt. Hallo ihr beiden, ich habe jetzt bis jetzt jede Folge gehört, bin echt begeistert. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich selber ein Haus in Norwegen buche, wie ich den Fisch mit nach Deutschland nehmen kann, da Horst ja gesagt hat, dass ein zertifiziertes Unternehmen einen Nachweis ausstellt, oder bin ich gezwungen, in ein sogenanntes Camp zu gehen?
Genau so ist es. Also einmal dazu, Jochen, im Augenblick läuft in Norwegen auch eine Diskussion. Da gibt es natürlich wie immer auch 2 oder 3 Lager, nicht? Und viele ist dieser Angeltourismus ein Dornenauge und eben die Fischentnahme. Und zurzeit wird eben diskutiert und es soll auch schon beschlossen sein. Also zurzeit darfst du, und im Augenblick durftest du noch 18 Kilo Fischfilet exportieren, also mit nach Deutschland zurücknehmen. Nicht? Da sollte man darauf achten, muss es aber in einer zertifizierten Anlage sein. Wenn du jetzt privat buchst und der ist nicht zertifiziert, darfst du nur den Fisch, den du da vor Ort verwertest, live auf isst und so, darfst ihn aber nicht mit zurücknehmen nach Deutschland. Das ist zwingend notwendig. Es werden auch strenge Kontrollen gemacht. Nicht? Also,
wer zertifiziert sich denn da nicht? Dann wäre der ja doof.
Ja, ne, die Anlagen selber machen das, aber es sind ja viele Privatvermieter. Und die ähnlich wie jetzt auf Sylt, weißt du, wo eben schwarz vermietet wird, weißt du, und der Staat überhaupt keinen Zugriff und keinen Überblick hat, wie viel Fisch wird eigentlich exportiert, wie viel Angler kommen ins Land, weißt du, wenn du jetzt in Norwegen privat eine Hütte bietest, wirst du wahrscheinlich nirgendwo registriert, und diese Anlagen sind eben registriert, die stellen dir so ein Zertifikat aus, das musst du dann ausfüllen, und das ist zwingend notwendig. Ich kenne viele, weißt du, von meinen Bekannten, die Geld sparen wollen, privat buchen, was du selbst auf eigene Faust nach Norwegen fahren, oder die ganzen Autotouristen, was du die mit ihren Wohnmobilen da die Parkplätze blockieren.
Und dann packen die Fische irgendwie unter den Sitz oder
was? Ja, wie gesagt, die dürfen eben auch angeln. Im Augenblick darfst du auch keinen Angelschein, keine Lizenz und nichts. Du kannst im Meer angeln. Und den Fisch eben für den Eigenverderb, wenn sie abends mal einen Fisch essen wollen und angeln sich denen, ist nichts gegen einzuwenden. Die dürfen sich aber nicht die Truhen vollhauen. Und es gab ja früher richtig einen Fischtourismus, dass die Leute schon mit Gefriertruhen auf dem Anhänger, was so richtig da nach Norwegen gefahren sind und haben die ersten Jahre, wo es doch keine Regelung gab, ja teilweise zentnerweise Fisch exportiert. Ich kenne Fischhändler oder Hoteliers, die haben dann was so gerne geangelt und haben dann da jede Menge Fische gefangen, die alle ja sinnvoll verwertet worden sind und haben dann nachher hier in ihrem Restaurant mal so Norwegen-Tag gemacht, war so mit einer bunten Fischflatte aus Norwegen. Mhm. Und das wollen die eben natürlich, wo verständlich, auch da sind die Ressourcen ja nicht endlich. Du merkst auch, dass der Fischbestand gerade in Südnorwegen auch ein bisschen rückläufig ist. Und zum Augenblick ist eine Diskussion im Gange und ich glaube, nach meinen neuesten Informationen soll auch dieses Beck-Limit auf 10 Kilo begrenzt worden sein. Also, dass du pro Person zweimal im Jahr 10 Kilo Fisch mit nach Deutschland nehmen darfst, nicht? Mhm. Aber eben nur aus einer zertifizierten Anlage.
Norwegen ist ein Thema. Jürgen fragt, da geht es um anderes Gebiet. Zunächst mal vielen Dank für einen tollen Podcast. Der begleitet mich tatsächlich schon seit über einem Jahr. Weiter so, ist großartig, danke. Zu meiner Frage. Mitte Juni verbringe ich mit meiner Familie ein paar hoffentlich warme Tage am Weißenhäuser Strand. Als ich das letzte Mal dort war, im August 22, habe ich von der Seebrücke aus voller Stolz eine Klische gefangen. Klassisch mit Buttlöffel und Wattwurm. Was würdet ihr mir jetzt für Mitte Juli empfehlen? Ist Plattfisch weiterhin die sicherste Zielfischart oder kann ich mit Glück auch auf Meerforelle und Hornicht versuchen? Wenn ja, was empfiehlt Horst für eine Taktik und eine Montage? Liebe Grüße aus Franken.
Ja, also wie gesagt, also die Plattfischnummer ist auch im Juli eine relativ sichere Nummer. Also eben gesagt, mit Wattwurm oder Seeringelwurm oder ähnliches bis in die Dämmerung rein, kann er davon ausgehen, dass der Plattfischbestand ist absolut sicher. Wir haben ja im Augenblick, er hat eine Klische gefangen. Es werden jetzt überwiegend schon Schollen gefangen. Komischerweise ist der Klischenbestand auch bis rückläufig. Im Augenblick dominiert die Scholle mehr, also die kann er ohne weiteres fangen. Zum Hornechtangeln und ist das ähnlich, das ist dann im Juli schon eher ein Beifang. Damit kann er natürlich dann mit Fischfetzen, mit Spirulino oder eben mit einer Meerforellenrute mit kleinen Ködern in den Abendstunden oder in die Dunkelheit hinein auch mal versuchen, auf Meeresforelle zu fischen. Nicht? Aber tagsüber ist das natürlich am Strand sehr schlecht. Im Juli ist Hochsommer, ist alles voller Badegäste. Aber eben gesagt, die späten Abendstunden, selbst in die Dunkelheit hinein mit einer Spinnrute oder wenn er das nicht beherrscht, mit einer normalen Route mit einer Spirulino, mit so einem langsam sinkenden oder schwimmenden Spirulino, dahinter einen Fischfetzen montieren oder einen kleinen anderen künstlichen Köder und den rauswerfen und immer langsam mit Drillstops ans Ufer ziehen, dann kann er auch den einen oder anderen Hornhecht, der noch da ist, oder auch mal, wenn er Glück hat, eine Meerforelle oder ähnliches fangen. Nicht? Aber in erster Linie mit einer Grundangelmontage, mit Buttlöffel oder mit einem schwereren Blei, mit dem fertigen Vorfächer mit zwei Haken. Also die Plattfischangelei ist auch im Juli noch sehr, sehr erfolgreich. Und gerade in den Sommermonaten sind diese Plattfische auch sehr fleischig, also dicker als jetzt im Frühjahr und Winter, wo die jetzt gerade erst vom Laichen zurückkommen.
Dann habe ich noch eine Frage aus Hannover, Moritz. Vielen Dank für den Podcast, der mich immer wieder toll unterhält und informiert. Im Sommer bin ich bei Horst auf dem Kutterseminar für das Plattfischangeln. Die Vorfreude steigt und langsam schaue ich, welches Gerät ich mitnehme. Bei den Ruten habe ich ein paar in petto, aber bei den Rollen Salzwasser geeignet. Da bin ich noch am Überlegen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Eine 3000er Rolle habe ich, die erscheint mir aber etwas zu klein. Größer habe ich nur Brandungsrollen, die nicht für Kutterangeln gedacht sind. Viel zu groß und zu schwer. Ein Tipp für eine Rolle in der Größe 4 bis 5000 wäre toll. Ohne passende Ausrüstung, aber mit viel Material dabei, könnte es sonst ein bisschen heißen, viel Material, wenig Fisch.
Ja, wie gesagt, die meisten sind ja bewaffnet bis an die Zähne und schleppen eigentlich viel zu viel mit, nicht? Also das Angeln vom Kutter unterscheidet sich natürlich vom Kleinboot oder vom Brandungsangeln. Darum sage ich immer, sie brauchen schon eine relativ stabile Rute, denn wir fischen in der Regel etwas schwerer, denn das Schiff hat ja eine gewisse Drift und du musst beim Plattfischangeln an den Grund kommen. Also sollte die Rute schon so 100 Gramm oder bis 200 Gramm Wurfgewicht, also genügt eigentlich eine stabile Hechtrute oder ähnliches, nicht? Und eine leichte Rute reicht vollkommen aus. Und als Rolle empfehle ich natürlich auch da eine Stationärrolle, die bespult mit dünner Schnur Und es gibt von der Firma Daiwa eine Säge, die heißt BG, also BG. Und die gibt es einmal als BG Monocoque oder als BG Normal. Das ist eine absolute salzwasserfeste Rolle und die in der Größe 4000, 4500 ist vollkommen ausreichend. Da kann er also wunderbar mit fischen. Ich empfehle immer wieder, Leute, wenn ihr oft im Salzwasser fischt, kauft euch lieber, spart das Geld ein bisschen und kauft euch etwas hochwertige Rolle. Ihr habt da länger gut von und da gibt es eben die unterschiedlichsten Modelle. Und diese BG-Serie, die ist extra für Salzwasser gebaut, ist robust. Die fische ich schon seit Jahren in Norwegen, ist unverwüstet. Also ist so ein Top-Gerät.
Ne? Wenn wir auf dieses Jahr blicken, hast du dir etwas vorgenommen, was du sagst, okay, das muss ich in diesem Jahr unbedingt mal machen, weil mir das noch fehlt in meinem Leben? Oder gibt es etwas, wo du sagst,
du, eigentlich, ich bin ja sehr zufrieden, aber ich meine, so ein Highlight ist ja jetzt, wir fliegen ja im März, Ende März nach Madagaskar. Ja, und das ist dann noch eine besondere Herausforderung, da auf GT und so Fische zu fischen, angeln, die wir hier natürlich nicht kennen. Das sind kampfstarke Fische, die fehlen mir auch noch meiner Liste. Aber ich habe keine To-Do-Liste, dass ich sage, so den Fisch habe ich noch nicht gefangen oder den habe ich noch nicht gefangen. Generell freue ich mich über jeden Fisch, der beißt. Ne? Aber das ist schon ein Highlight. So dieses Madagaskar ist, was so natürlich super Wetter, tolle Anlage.
Ne? Ja, und dann geht's raus mit Booten und stehst du da hinten mit drei Ruten in der Hand?
Nee, eine zur Zeit. Ne? Also meistens, guck mal, da fischt da ja viel mit Oberflächenködern, sogenannten Poppern. Was die, also das sind künstliche Fische, also Imitate von irgendwelchen Fischen, die vorne quasi ein stumpfes Maul haben und die du immer durchs Wasser schlägst und dadurch macht Blob. Blob, was ist richtig so eine Welle und dann siehst du, das ist das Interessante, wie die Fische den Köder verfolgen und dann hoffst du natürlich immer, dass sie den dann auch beißen und dann geht der Tanz los. Ne? Diese Fische haben ja eine Wahnsinnskraft. Ne? Die kannst du
was sind das für Fische?
Also das sind natürlich alles diese Warmwasserfische, da gibt's eben vom Ruster über Marlin, Seelfisch, alles Mögliche. Das wird natürlich auch noch haiverseucht. Du kannst auch noch Pech haben, dass du einen schönen Fisch im Drill hast und dann hast du nachher nur noch den Kopf dran oder ähnliches. Ne? Also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das gibt ja so eine Firma, die heißt Treffel to Fish, die organisiert weltweit solche Angeltouren, nicht? Und diese Anlage in Madagaskar ist wohl eine 5-Sterne-Anlage. Es soll an nichts fehlen, was so Swimmingpool und Vollverpflegung und ähnliches. Das ist natürlich,
bist du eingeladen worden?
Ja.
Okay.
Ja, also Jochen, ich bin ja nicht mehr so jung, weißt du, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Erstmal hast du ja diesen langen Flug dahin, ne? Und dann eben ein fremdes Land. Und aber es ist, wie gesagt, das ist so ein Highlight. Und dann, wie gesagt, wir produzieren ja wieder hier 6 oder 7 Folgen. Dann ist in Planung, weißt du, dass ich mit Heinz auch dieses Jahr nochmal nach Irland fliege. Weißt du, Irland ist natürlich auch ein Traumland für Angler. Da wollen wir gerne eine Folge abdrehen. Wir haben da gute Kontakte zum irischen Fremdenverkehrsamt, die da was organisieren. Und Irland, also ich bin in Irland ja schon ein paar Mal gewesen. Irland ist...
Einmal war ich da.
Und ich habe im Meer geangelt, am Land geangelt, auf Hecht geangelt, auf alles geangelt. Also das ist traumhaft. Die Landschaft, die Menschen, die Gastronomie.
Die Gastronomie finde ich schön. Da geht man in den Pubs und überall spielen sie Musik.
Ja, ehrlich,
was? Und ja, wenn die immer einen, überall eine kleine Band oder Gesang.
Und die singen, was? Ja. Also ehrlich, was? Du wirst dann nachher so mit, also das ist so ein Hammer, ist das, diese Stimmung. Was, und du gehörst dich
fröhlich, positiv.
Man gewöhnt sich ja schnell an dieses Guinness, weißt du, das ist also, ne, wenn man selbst so jemand Biertrinker ist, Pilztrinker ist, aber dieses Guinness nach ein paar Tagen.
Ja,
aber
ich komme aus dem Rheinland, ich kenne ja Altbier, von daher das dunkle Bier.
Nein, also das sind so ein paar Ziele, auf die ich mich freue, weißt du, und wie gesagt, Jochen, für mich ist das A und O, dass ich gesund bleibe. Alles andere ist Nebensache, weißt du. Dann kann man das alles noch machen, weißt du. Und wie gesagt, ich kann da auch gut mit leben, weißt du, wenn das die Fische nicht immer beißen, weißt du. Natürlich ist Ziel und Sinn und Zweck dieser Angelei ist natürlich, weißt du, dass du mal einen Fisch fängst. Aber wie gesagt, ich muss nicht immer jeden Tag auch nicht jeden Fisch entnehmen. Also wie auch gestern wieder, weißt du, guck mal, wir hatten gestern mal so einen Tag hier bei uns in Nordfriesland. Da schien zwischendurch mal die Sonne, weißt du, diese klare Winter. Der Sonne, denn dieser klare, frische Luft.
Ich habe einen Regenbogen gestern gesehen.
Ja, ich auch. Dann haben wir wohl den gleichen gesehen. Ja. Beide Enden, einen riesen Regenbogen. Also auch das sind ja Dinge, die dann mal beobachtet, weißt du. Und dann immer, Du, und bei uns stehen ja Windräder wie Spargel, ne? Und ich habe, und jedes Mal ärgere ich oder denke ich mir, guck mal, wie viele Windräder sind abgeschaltet, ne? Weil wir den Strom nicht brauchen können, ne? Das ist schon
klar, die können nicht brauchen können, weil wir können nicht transportieren.
Ja, genau, ne? Dann werden die Dinge abgeschaltet und stehen so da in der Landschaft, das ist dann immer, das kriegt man natürlich dann auch immer mit, aber wie gesagt, und dann wirfst du deine Angel raus und dann in dem Augenblick, wo es dann mal rockt, oder du hast auch mal einen Fehl, bis es steigt ein Fisch ein, weißt du, das ist natürlich das, und wir haben immer hier die Möglichkeiten, und ich kann das wir mir einteilen. Ich fahre jetzt eigentlich jeden Tag nach dem Mittag. Andere legen sich in die Mittagsstunde, weißt du, und ich fahre dann zum Angeln. Du, und ich bin jeden Abend rechtschaffend müde. Weißt du, wenn du den ganzen Tag in der frischen Luft bist, also manche klagen ja darüber, dass sie nicht schlafen können oder nicht, da habe ich da natürlich kein Problem mit. Das ist dann auch wie ein Spaziergang. Guck mal, ich muss den Deich hochklettern, den Deich runterklettern. Dann stehst du in Warthose teilweise im Wasser. Ne, wir, weil wir im Hochwasser haben, ich habe ständig also eine Warthose an, das ist mittlerweile mein beliebtes Kleidungsstück, ist, also ohne Warthose geht eigentlich gar nichts und das bringt einfach nur Spaß. Ne?
Wann kommt eigentlich, Gott, wann kommen die Heringe eigentlich? Ja, ist das nicht Anfang des Jahres?
Ja, komischerweise war es so, früher war es immer so, man sagte um die Osterzeit, was je nachdem, Ostern ist ja jedes Jahr nicht am gleichen Termin, also so im März, April ziehen diese großen Heringschwärme bei uns rein zum Laichen, nicht? Aber auch da hat sich die Natur verändert durch die Wassererwärmung, nicht? Also wir haben eigentlich das ganze Jahr über Heringe bei uns. Die kannst du nicht immer unbedingt vom Ufer aus angeln, aber die Bootsangler, die fangen das ganze Jahr über Heringe. Die haben jetzt gerade, Herbst haben wir ja nicht mehr Winter, der Winterhering, der ist ja noch rund und voll leicht, weißt du, der ist natürlich wesentlich schmackhafter als die abgeleichten, die du nachher im Frühjahr fangen kannst. Da gibt's ja immer die, die frisch reinziehen, die sind ja noch voll mit Laich und Milch. Die leichen dann ab in dieser Brackwasserregion, in den Häfen und auf den Steinen streifen die ihren Laich ab. Und dann ziehen die wieder zurück und sind dann eben abgeleicht. Aber die klassische Heringssaison ist immer so März, April. Da kannst du in Kappeln dann über die Boote laufen, über die Schlei, weißt du, wenn da liegt ein Boot neben dem anderen. Das ist ja ein Wahnsinnstourismus.
Weil ich weiß noch, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, da ging es nämlich dann auch um den Hering. Und da haben wir gesagt, wir fangen mal zusammen Hering. Da sind wir einmal rausgegangen, da haben wir, glaube ich, nichts gefangen. Das war hier an der Nordseeküste. Und ich würde gerne mit dir dieses Jahr auf alle Fälle gemeinsam nochmal Hering angeln. Und wenn ich meinen Angelschein bis dahin nicht habe, dann hole ich mir halt nochmal so einen Urlauber-Angelschein.
Ja, Jochen, also das wollen wir ja nicht hoffen, weißt du.
Naja, also bis Ostern müsste ich mich ja jetzt ranhalten, dass ich den Schein.
Ja, wie gesagt, da wird demnächst irgendwo von der Prüfung sein und so, wie du dich vorbereitet hast, kannst du eigentlich nicht durchfallen, nicht? Also sonst sagen wir, ich kenne ein paar Prüfer, die sind nicht ganz so hart.
Sehr gut. Aber das wäre mein Wunsch jetzt für Anfang des Jahres.
Ja, machen wir gerne, wir das hin? Ja, Logo. Also wie gesagt, also, wir haben ja die Möglichkeit hier in bei uns, so ganz bekannt ist ja die Schlei für die Heringangelei. Und da kannst du eben was so im Kappeln vom Hafen.
Oder und der Hering und Hecht, nee, nicht Hecht, sondern was wollten wir da fangen?
Zander. Ja, die wolltest du in der Schlei fangen. Ja. Nun, der Hund ist oft der Vater des Gedanken. Also mit Hering kann man quasi eine Fanggarantie geben. Weißt du, es kommt immer darauf an, die Schwärme ziehen ja rein. Nicht? Und auch selbst ich, in Kiel im Hafen stehen die auch hunderte von Anglern. Und es ist nicht immer so sicher, dass, aber du, wenn du Ausdauer hast, weißt du, irgendwann kommen sie. Nicht? Und ich weiß, gerade jetzt im Winter sind große Heringschwärme, also im Herbst, Winter, in den Nordostseekanal gezogen. Nicht? Also guck mal, früher hieß es ja immer, weißt du musst eine gewisse Wassertemperatur haben, damit der Hering ableicht. Nicht? Und wenn das Wasser zu kalt ist, dann haben die Angler gar nicht mitgekriegt. Die ziehen tief durch, weißt du, und ziehen hoch in die Laichgebiete, weichen da und laichen ab. Und du hast dann den anderen gerissen. Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich keinen Winter mehr haben, das Wasser hat ja immer Plustemperaturen oder fast immer, nicht? Ändert sich da auch das Zuchtverhalten der Heringe. Und auch die Heringsbestände sind ja laut Thym-Institut auch gefährdet. Aber hier der küstennahe Hering ist noch in riesigen Schwärmen da, nicht? Und meine Bekannten haben, also alle, die ein Boot haben, ist natürlich wesentlich einfacher, vom Boot hinzufangen als vom Ufer aus. Die haben also fangen ihre
Heringe. Ich habe einen Kumpel, der hat an der Schlei ein Boot.
Ja, und das siehst du. Das ist auch gar kein Problem. Dennis ist gar kein Problem. Hat er auch einen Bootsführerschein?
Nee, der hat aber so einen kleinen Motor nur.
Ach so, mit 15 PS darfst du ja ohne fahren. Genau. Ja, das genügt dann ja.
Fahr ich schon raus auf Zander. Hat mal nicht geklappt. Also das wäre auf alle Fälle einer der Wünsche.
Das machen wir, Jochen, das ist kein Problem. Das ist ja oft ein Zeitproblem. guck mal, ich bin jetzt, am Wochenende fahre ich dann nach Wittenberge. Da ist ein Angelgeschäft, den Uwe Potschka, den kenne ich auch schon ewig, weißt du, der hat, glaube ich, 35-jähriges Jubiläum. Da machen wir dann auch mal so einen Angeltag da im Laden und so hat man natürlich immer viel um die Ohren, was ich natürlich gerne mache. Ne?
Horst, vielen, vielen Dank für diese schöne Folge. Ich gucke mich jetzt hier auf meinen Akku meines Laptops. Ich habe nur noch 5%. Nicht, dass die Folge jetzt hier ausgeht. Aber wir sehen uns einfach nächste Woche wieder und dann machen wir weiter.
Alles klar, Jochen. Ja. Genau, wie es deine Zeit erlaubt. Ich habe ja
gehst du heute
Zeit.
Noch raus? Ja, ich gucke nur hinter dir die Sonne.
Logo. Nee, ja? Logo. Ja, natürlich. Nee, wie gesagt, ich gehe heute noch, Sonntag, da halte ich mich ein bisschen zurück, weil ich dann immer denke, die über die unter der Woche arbeiten müssen. Wenn die zum Angeln will ich denen die Plätze nicht wegnehmen. Aber
da bist du ja nett.
Ja, aber ich bin letzten Sonntag mal am Sonntag hingefahren, habe ich dachte, bestimmt voll Haus. Da war ich ganz alleine da. Also um diese Jahreszeit gehen auch nicht mehr alle angeln. Nicht? Der Druck ist nicht mehr so groß. Nee, da musst du schon ganz kleinen Splien haben, weißt du, wenn du jetzt trotz Wind und Wetter, also gestern kam auch auf einmal ein Schauer runter, weißt du, und wir hatten Temperaturen 1-2 Grad plus. Nee. Und Jochen, ich fische ja immer noch ohne Handschuhe. Wenn ich sehe, wie viele Leute da mit 5 oder 6 Paar Handschuhen fischen und ich, Gott sei Dank,
Finger
ich
ins schaffe, Wasser,
ja,
hast du gesagt.
Ich friere ja auch an den Fingern oder ähnliches, aber ich habe bisher immer ohne Handschuhe noch gefischt. Und mal sehen, wie lange ich es noch durchhalte. Ich hatte mir schon ein paar mit eingepackt und dann habe ich die wieder ausgepackt. Weißt du? Also
da hast du gesagt, das mache ich nicht. Das
nein,
ich, nie
ich finde ich das hinderlich. Du, wenn einer kalte Finger hat, also kalte Finger oder kalte Füße beim Angeln, ist natürlich auch nicht schön. Nicht? Ja. Also das muss man sich schon vernünftig anziehen. Ne?
So machen wir das. Horst, bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, gerne.